Herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Bis zur Bürgermeisterwahl am 27. März will ich besondere Persönlichkeiten aus unserer Verbandsgemeinde treffen. Politiker, engagierte Bürgerinnen und Bürger, Menschen wie du und ich und nebenan. Und mich interessiert, was treibt sie an? Was steckt hinter dem Amt, den Fotos, den Namen? Was macht sie aus? Ich treffe meine Gesprächspartner immer an einem besonderen Ort, den ihr zwar nicht hören könnt, der aber zu meinem Gast passt und so ein wenig das Thema setzt für unser Gespräch. Heute sind wir im Sitzungssaal des Rathauses in Rülsheim, wo ich aktuell der Hausherr bin. Und hier treffe ich den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz, Martin Brandl. Herzlich willkommen.
Ja, Matthias, vielen Dank.
Lieber Martin, was tut mehr weh, dass ein Lähmerscher im Rülsheimer Rathaus sitzt oder dass ein Lustadter Bäcker bei Brandls die Brezle verkauft?
Ach, das tut nicht weh, weil die Brezle sind gut. Ich habe heute Morgen auch ein paar mitgebracht, weil ich glaube, zum guten Gespräch gehört auch gutes Essen und Trinken. Und heute Morgen, glaube ich, ist noch ein bisschen Frühstück angesagt. Mir ist dabei wichtig, dass es nicht nur Brezle gibt, weil ich bin eher ein Süßer und deshalb gibt es natürlich noch Berliner dazu.
Ich habe Brezel gegessen, also vielen Dank für das Mitbringsel. Hier im Rülsheimer Sitzungssaal, lieber Martin, dem altehrwürdigen Eiche, rustikale Tische, Polsterstühle, Teppichboden, Charme der 70er Jahre. Hier hat deine politische Karriere sozusagen begonnen, oder?
Ja, also wenn man so will, ist es so ein bisschen mein politisches Wohnzimmer geworden oder ist es mein politisches Wohnzimmer seit 1999. Das ist wirklich spannend, wie lange ich jetzt diesen Sitzungssaal regelmäßig besuche, als ich in den Gemeinderat gewählt wurde und dann der Verbandsgemeinderat. Und bin ja jetzt weiterhin Mitglied im Verbandsgemeinderat. Und um die Ausgangsfrage aufzugreifen, ja, Lähmerscher im Rilsemer Rathaus. Das war für viele vor Jahren undenkbar und heutzutage sind ganz viele einfach nur dankbar, dass es so ist. Matthias, du machst einfach einen super Job und vielleicht kümmern wir noch mal ein bisschen auf die Unterschiede zwischen Rilse und Lähmerscher Eige. Aber an der Stelle sitzt der Mensch und der Politiker Matthias Schad im Rathaussessel und genau das ist an der Stelle die wichtige Entscheidung und die wichtige Situation, dass es eben jemand ist, der es kann. Und deshalb bin ich ganz froh drum.
Wir machen noch nicht so früh Wahlkampf und Werbung jetzt, ne? Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen was über uns erfahren, über dich erfahren. Politische Karriere beginnen jo als auch zu Hause am Küchentisch oder im Wohnzimmer. War das bei Brandls auch so?
Nee, also meine politische Karriere, die hat im Vertigo angefangen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Damals noch im Krumme Eck, also das alte Vertigo, beim Erich Wolf noch unter der Leitung. Und da hat sich nämlich die Junge Union getroffen. Und als Messdiener irgendwie habe ich da so einen Weg gefunden zu anderen Messdiener Kollegen, die damals die Junge Union wieder gegründet haben, unter Marco Kern damals. Und der hat einfach so ein paar junge Politikinteressierte um sich geschart und im Vertigo hat man sich da getroffen. Ja, und auf einmal war man mit dabei. Es ging tatsächlich um die Zukunft des Heimatortes, um Rilse. Wie geht's da weiter? Was wird politisch veranstaltet? Und das war eine tolle Truppe damals. Viele von denen, die sich damals getroffen haben, sind heute wirklich auch nochmal sehr, sehr enge Freunde von mir. Und es war eine schöne Zeit und ja, plötzlich war man quasi vom Vertigo hier im Ratssaal gesessen.
Die JU-Zeit damals war ja so, dass eurer Clique, lauter junge Rülsemer Kerl, ihr tratet an und habt die politische Szene richtig aufgemischt. Euch traute man damals alle Ämter zu, Ortsbürgermeister, Verbandsbürgermeister, Landrat, Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter, Berufspolitiker, bis am Ende nur du warst.
Mhm. Ja, aber ich glaube, uns hat alle zusammen eins ausgezeichnet. Keiner von uns hat den unbedingten Wunsch gehabt, Berufspolitiker zu werden. Ja, und es war letztendlich bei mir auch so ein Punkt, wo ich heute auch noch dankbar für bin, dass ich meine Erfahrung in der Industrie gesammelt habe, dass es irgendwie nie darauf ausgerichtet war, zu sagen, hopp, ich mache auf jeden Fall Berufspolitik, ich verdiene mit Politik mein Geld, sondern ich habe einfach den Antrieb gehabt, mich hier einzubringen und der Gemeinschaft einfach ein Stück weit weiterzuhelfen, sich für seine Heimat einzusetzen. Das war mein Antrieb und das ist heute noch mein Antrieb. Und deshalb, all die damals dabei waren, sind mittlerweile wirklich auch erfolgreich im Beruf und haben ihren Weg gemacht. Und mich hat es halt dann ein Stück weit mehr oder weniger zufällig aus der Industrie dann in die Berufspolitik verschlagen. Ja.
Bei mir war es tatsächlich so, dass die politische Karriere daheim angefangen hat. Mein Vater war ja ein enger Freund von Hugo Döller. Wahlabende im Hause Schad, da will ich gar nicht zitieren, was er bei einer Wahlniederlage der CDU so alles von sich gegeben hat. Da war irgendwie in frühen Jahren schon klar, es gibt nur eine Partei, die man wählen will. Und es war auch klar, dass das, was in Lehmann schon passiert, bei uns tägliches Thema war. Und so bin ich da reingeschlittert. Ich habe keine JU-Zeit gehabt. Ich bin 1990 Mitglied geworden in die CDU, Deutsche Einheit, Helmut Kohl. Ja, das war irgendwie so der richtige Zeitpunkt, da Mitglied zu werden. Dann gab es ein Wahlplakat. Christdemokraten bauen Europa, ja, fand ich damals super. Hat mich total angesprochen, die Idee, geeintes Europa. Das war so in meine jungen Jahre etwas, wo ich voll dahinter stehen konnte. Aber wirklich interessiert und engagiert hätte ich mich halt vor allem in Lehmasche. Das hat mich auch interessiert, wie es da weitergeht. Ich war Messdiener, Vereinsmeier in jungen Jahren. Ja, und dann war es naheliegend, dass man eben dann auch in den Gemeinderat irgendwann gewählt wird. Mein Vater hat aufhören müssen, dass ich gewählt wäre. Ich habe Kinder, das war quasi dann damals der Deal. Paul, du musst aufhören, dein Sohn kriegt mehr eine Stimme wie du. Der Hugo hat recht gehabt, ehrlich gesagt. Martin, wie waren die Themen deiner frühen Jahre? Mit was hast du dich eigentlich beschäftigt? An was hast du dich abarbeiten müssen? Was ging schief und was ist inzwischen umgesetzt worden?
Ja, das ist natürlich jetzt schon über 20 Jahre her. Das ist schon eine lange Zeit, aber die Themen kehren zum Teil immer mal wieder zurück. Wenn ich dran denke, wir haben am Anfang gekämpft für einen Skaterplatz, weil damals war halt Inline-Skating absolut in und Inline-Hockey. Und haben dann versucht, draußen an der Dampfnudel zumindest zeitweise mal die Parkplatzsperre zu lassen. Das ist damals auch passiert. Leider ist halt diese Inline-Welle ein Stück weit abgerissen und das gibt es jetzt heutzutage nicht mehr.
Es gibt eine riesige Bahn jetzt an der Aller Hauptanlage, ne?
Ja, beispielsweise. Das ist, ich sag mal, kann ich mir jetzt nicht mehr auf meine Fahne schreiben, aber zumindest die Grundidee, dass eben mehr für Jugendliche in Rülsheim gemacht wird, die ich behalte Woche und da bin ich auch schon sehr, sehr dankbar, dass, glaube ich, mir als junge Union da immer mal wieder der richtige Impuls gesetzt haben, um zu sagen, da muss man dranbleiben, das sind für uns ganz wichtige Themen. Ja, ach, etwas, wo wir gemacht haben, war die Eislaufbahn, damals, ach, hinter der Dampfnudel gibt es noch so eine Fläche, die ist dann gerodet worden, da war dann geplant, entsprechend Wasser, mit Wasser aufzufüllen, wenn es gefriert. Aber da hat uns dann der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil heutzutage friert es halt schlicht und ergreifend nicht mehr dauerhaft im Winter. Aber das waren so Themen zu Beginn in meiner Zeit und hier im Gemeinderat und das war eine spannende Zeit. Und die möchte ich auch nicht missen. Ich habe ganz viel damals mitgenommen an Erfahrung, die mich bis heute auch prägt. Also dieses Wohnzimmer hier ist durchaus prägend für meine politische Laufbahn und auch für die Arbeit, dass man einfach vor allem seine Heimat nicht vergisst und nicht vergisst, wo man eigentlich herkommt.
Ich erzähle zum Thema politische Misserfolge der frühen Jahre gern von meiner ersten euphorischen Initiative 2004, als ich Ortsbürgermeister von Lehmasche werden wollte und wollte große PV-Photovoltaik-Initiative starten. Und vollmundig angekündigt auf jedes Gebäude, damals schon, ne, machen wir PV-Anlage. Und tatsächlich wurde dann durch die Pfalzwerke alles begutachtet, Dachzustand, Statik, Baurecht und die Vorlage, die dann geschrieben worden ist, die war so, dass am Ende keine einzige Anlage gebaut worden ist. Heute, jetzt, so viele Jahre später, 17, 18 Jahre später, setzt sich das um, ja? Weil eben heute ganz, ganz andere Bedingungen herrschen und weil ich heute auch viel mehr Erfahrung habe. Damals, ne, wenn dann scheinbar fundamentale Argumente da waren, die dagegen sprechen, dann hast du gesagt, kann man nicht machen, ne? Ach Gott, der Leid, das Dach, ne? Wie das da noch aussieht und so. Das hat sich inzwischen gewandelt und Gott sei Dank hat sich das gewandelt. Finde ich ganz spannend, die Sache. Wenn man es damals gemacht hätte, hätte man schon ganz viel Positives erreicht. Aber da war ich eben noch zu unerfahren, noch zu frisch im Amt, als dass ich das richtig durchgesetzt hätte, so wie es vielleicht notwendig gewesen wäre.
Ja, ich meine, die Sache kommt, wie gesagt, immer mal wieder, wenn ich jetzt gelesen habe, dass die CDU im Verbandsgemeinderat und im Ortsgemeinderat dieses Wasserkraftwerk beantragt hat, eine Prüfung, dass man jetzt einfach gucken will, am Rotebach, ja, die Wasserkraft einfach genutzt werden kann. Ja, das war damals 2007, 2008 so über den Dreh einer von meiner Anträge hier im Gemeinderat, wie ich Fraktionsvorsitzender war, habe ich gesagt, wir müssen jetzt versuchen, das Thema Wasserkraft offensiver zu nutzen. Erneuerbare Energie waren damals eben schon ein Thema. Aber hat Gemeindewerke haben es damals abschlägig beschieden und gesagt, das ist nicht möglich. Jetzt hoffe ich, dass es eben ja, gute 10 Jahre später jetzt möglich ist, tatsächlich sowas zu installieren. Bin sehr gespannt und ich begleite es jetzt auf jeden Fall auch sehr interessiert, weil ich jetzt sehen will, ob die Idee von damals heute tatsächlich dann auch Früchte tragen.
Du hast vorher gesagt, du wolltest gar kein Berufspolitiker werden. Wann hast du schon gemerkt, dass dich mehr interessiert als nur der Skaterpark in Rilse? Also dass schon über Rilse hinaus politische Interesse hast?
Ja, also ich war schon immer auch als junger Kerl historisch interessiert, geschichtlich interessiert, politisch interessiert. Wir haben immer Ovens heute Nachrichten geguckt um 7. Das war so ein Pflichtprogramm, Ovens, wenn das Geschäft zugegangen ist. Und wenn so Ovens gegessen hat, war am 7. heute auch gesagt, aber wenn es mal ein bisschen später war, am 8. dann die Tagesschau. Das heißt, das hat mich schon immer interessiert. Aber so über die Orten aus, auch vor den Kreis, da bin ich wirklich so ein bisschen neigeschlittert. Ja, ich war dann halt einer von deinen jungen Wilde und da hat man in der CDU gesagt, Alter, der kann offensichtlich ein bisschen was, dann fragen wir mal, ob er nicht auch vor den Kreistag kandidieren will, vor den Verbandsgemeinderat. Das ist dann 2004 passiert und dann war ich JU-Kreisvorsitzender 3 Jahre lang, 4 Jahre lang und offensichtlich war es dann eben so ein Punkt, dass dann damals der Thomas Gebhardt gesagt hat, wärst mein B-Kandidat und ich war erfolgreich in der Industrie. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, war dann viele Wochen und Monate in Australien, war in Indien, jeweils mehrmals unterwegs, war in Südafrika. Also es waren tolle Zeiten, die ich einfach in der Industrie gehabt habe. Und 2008 habe ich dann für mich gesagt, eigentlich muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich in der Industrie bleib oder tatsächlich ehrenamtlich weiter Politik mache, weil es einfach schwierig war, das miteinander zu vereinbaren. Und dann habe ich mich ehrlicherweise dann für die Industrie entschieden. Mhm. Ja, und dann passiert halt das, was in der Politik immer mal passiert. Es kommt was Unverhofftes hinzu und das war damals die Schürholt-Affäre in Landau. Genau. Und infolgedessen ist unseren Bundestagsabgeordnete von der CDU zurückgetreten und der Thomas Gebhardt als Landtagsabgeordneter hat gesagt, jo, das wäre eigentlich was für mich. Und er hat kandidiert und er hat gewonnen und plötzlich war die Entscheidung aus 2008 gerade wieder über den Haufen geschmissen, weil dann war ich Landtagsabgeordneter.
Also braucht's Klick, Seilschafter oder Könne, um Karriere zu machen?
Ja, ich glaube, es braucht, um hauptamtlich in der Politik was zu wäre, braucht's auf jeden Fall viel Glück. Es braucht aber vor allem auch das glückliche Händchen einfach auch.
Fortune, gell? Oder
ja, sowas, so könnte man dazu sagen. ja, es geht einfach darum, glaube ich, persönlich sich selbst treu zu bleiben und zu sagen, ich mache das nicht aus dem Antrieb, was zu wäre, sondern ich mache das aus dem Antrieb für letztendlich sei Heimat, sei Dorf, sei Landkreis, was zu machen. Und diejenigen, die meinen, sie müssen von jetzt an die Weltpolitik gestalten oder Bundespolitik gestalten, ich glaube, die sind am falschen Platz in der Politik, weil es fängt wirklich von der Pike auf an. Und ich finde das richtig, dass diejenigen, die eben vor Ort wissen, wie vor Ort Politik gemacht wird, dass die sich eben auch weiterentwickeln. Ja, und da kehrt halt dann auch dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und das habe ich gehabt und da bin ich einfach ganz viel Leid auch dankbar. Nicht zuletzt hier in Rilze, die mich auf dem Weg begleitet haben und mich auch unterstützt haben.
Wenn man dann zum ersten Mal nach Mainz fährt als Abgeordneter, wie ist das? Gibt es da Leute, die einem erklären, was man da zu machen hat und wie das da ablief? Oder stolpert man da dann auch so nein?
Ja, das ist halt kein professionelles Einarbeitungsprogramm, sondern da kommt man danach. Der Thomas Gebhardt hat mich mitgenommen und vorgestellt und dann beim nächsten Mal war ich halt allein. Und ja, man wächst dann halt mit seiner Aufgabe und das sind halt so die erste Woche, wie ich dort war. Da fühlt man sich ein bisschen unbeholfen und weiß nicht, was man machen soll. Aber dann gibt es die ein oder andere Kollegen, die eben auch an die Hand nehmen und ja, man merkt dann halt auch in den Gesprächen vor Ort, um was es eigentlich geht. Und das war mein großes Plus. Ich habe vor Ort dann angefangen, mich mit allen möglichen Leuten zu treffen, zu unterhalten, bei den Sozialstationen. Beispielsweise, Matthias, wo du hier der Vorsitzende bist. Das war einer von meinen allerersten Termine 2009 oder 2010, wie ich ins Amt gekommen bin, um zu sagen, wie schaffen ihr eigentlich, was ist denn euer Problem? Und das ist mal bis heute auch im Gedächtnis geblieben. Damals war die Sozialstation in der roten Zahle, es war ein ganz schwieriges Umfeld, sehr, sehr schwierige Zeit, da wusste man nicht so genau, wie es weitergeht. Und dann sind bundespolitische Reformen gekommen, dann hat man tatsächlich die Situation der Sozialstationen aufs Tableau gebracht. Und heutzutage sieht man ja, die Rahmenbedingungen sind so gestrickt worden, dass finanziell vieles behoben ist. Wir haben nach wie vor das Thema Fachkräftemangel, wie vor 10 Jahren auch. Aber man sieht, die Rahmenbedingungen sind tatsächlich geändert worden. Und das sind so die Dinge, die mich jetzt auch die ganze Zeit in meiner Arbeit weiter auch begleitet haben. Ich bin vor Ort, ich höre zu, beispielsweise auch in der Schule, deine Lehrer, deine Rektorinnen, gerade in der Grundschule, auch die dort die Verantwortung tragen. Und so kriegt man eben viel, viel mehr mit, was tatsächlich Sache ist und wo der Schuh drückt, als in Mainz irgendwie auf dem Papier, weil in Mainz, da wird eh vieles bestritten, was vor Ort für jeden sichtbar ist und Fakt ist.
Einarbeitungszeit für Kommunalpolitiker, die braucht es manchmal. Ich bin als Ortsbürgermeister 2004 ja Nachfolger von Hugo Döller gewesen. Der war so lange im Amt, wie ich damals alt war. Das heißt, ich bin in dem Jahr geboren worden, als er ins Amt gekommen ist. Und war mit allem Wasser gewaschen, da hat man natürlich schon das eine oder andere mit auf den Weg geben können. Aber das Gregste, was er mal mit auf den Weg geben hat, war, dass er sich rausgehalten hat. Das ist etwas, was ich nie vergessen kann, ja, weil das wirklich ganz fundamental war, dass man dann auch selber Erfahrungen sammeln kann. Ne? Wenn der Vorgänger sich immer einmischt oder noch dabei sitzt und so und interessiert zuhört und da langt er schon einen Blick, um den Nachfolger dann irgendwo nervös zu machen. Von daher bin ich ihm sehr dankbar, dass er mich so trennen lasse. Und dann waren es einzelne Mitarbeiter da im Haus, bei der Verbandsgemeindeverwaltung, die mir unheimlich geduldig Sachen erklärt haben. Otto Eiswirth zum Beispiel, Bauamtslegende aus Kurt, der Hubert Dörzapf, damalige Bausachbearbeiter. Ne, so Leute, die hast du was fragen können, die waren fertig da. Oder Peter Haubold, damaliger Ordnungsamtsleiter. Das waren so Leuchtturm-Mitarbeiter, bei denen ich einfach ganz viel mitgenommen habe. Lernen beim Machen, das war eigentlich so für mich das hauptsächliche Ding. Und ja, von daher glaube ich, ist das auch in der kleinen Politik ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, aus der großen Mensa-Politik. Wie war die erste Schritt dann im Landtag, wenn man dann aufsteigt? Es spricht der Abgeordnete Brandl.
Ja, da ist man natürlich nervös, aber um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht mehr so richtig, was mein erster Schritt war. Das verblasst dann irgendwie im Nachhinein, aber das Schöne ist, dass ja im Landtag alles archiviert wird und mittlerweile auch als Video abgreifbar ist und das sieht man halt schon.
Immer älter wird.
Ja, das ach, ja genau, dass die Hohen auch weniger werden, aber mittlerweile ist der Landtag auch ein Stück weit wie ihr Wohnzimmer war. Also heutzutage ist die Nervosität bei weitem nicht mehr so da und man weiß schon, was man dann sagen kann und was man nicht sagen darf oder soll und ja, also von daher, da fühle ich mich jetzt auch schon mittlerweile gut zu Hause und früher war es dann so, dass man für diese 5-Minuten-Rede sich jedes Wort aufgeschrieben hat und jedes Wort abgelesen hat, selber sein Rede geschrieben hat und heutzutage schreibe ich mal halt ein paar Stichworte auf und gehe vor und dann geht es halt auch mal spontan zur Sache und das, was natürlich im Landtag nicht geht, ist das, was wir dahin machen, auch mal so richtig brätpelzig babble. uns einfach miteinander unterhalten, dahin tut es gut, weil man sich einfach kennt, weil man weiß, wir sind alle zusammen irgendwie aus dem Ort und aus der Verbandsgemeinde. In Mainz geht es natürlich ausschließlich mit Hochdeutsch. Oder zu mir sagen sie, es ist versuchtes Hochdeutsch.
Ja, man könnte unser Pfälzisch auch gar nicht mitschreiben. Ne? Nee. Jetzt wie Detsch Dullbohrer zum Beispiel, ne? Wenn du es dann stenografieren musst oder so. Oder das letzte Pelz oder so. Ne? Das wisst du gar nicht, wie man das schreiben soll. Du bist parlamentarischer Geschäftsführer. Das hört sich immer super wichtig an. Ne? Was ist denn das überhaupt? Es sind sicher Zuhörer da, die sich auch fragen, was macht man in so einer Funktion?
Ja, ich habe mich ja zu Beginn von meiner Abgeordnetenzeit ganz intensiv um die Bildung gekümmert, war in der Schule unterwegs, war ja Mitglied im Bildungsausschuss. Dann bin ich Mitglied im Wirtschaftsausschuss geworden, war dann auch verantwortlich für die CDU-Fraktion. Und seit 2016 bin ich jetzt parlamentarischer Geschäftsführer. Und ja, da ist man im Grunde genommen der Organisator der Fraktion, wenn man so will. Das ist vielleicht auch vergleichbar wie in einem Sportverein, da gibt es einen Vorsitzenden und es gibt einen Geschäftsführer und der Vorsitzende, der repräsentiert noch außen und ist so ein bisschen, ach, wie soll ich sagen, die Frontsau, aber hinten dran ist halt der Geschäftsführer, der versucht, die Dinge dann auch wirklich zu regeln. Das heißt, ich habe Personalverantwortung für rund 20 Mitarbeiter, ich habe Finanzverantwortung für ein Jahresetat von rund 2 Millionen Euro. Und muss dann eben auch das parlamentarische Geschäft erledigen, sprich Abstimmung auch mit anderen Fraktionen. Ich bin Verhandlungsführer, wenn es um innerparlamentarische Dinge geht, um Geschäftsordnungen. Das klingt jetzt alles relativ trocken, aber es ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, weil man quasi überall seine Finger im Spiel hat. Nicht zuletzt auch inhaltlich natürlich in der Vorstandsarbeit. Das heißt, das, was die CDU-Landtagsfraktion eben auch nach außen bringt, auf die Tagesordnung setzt, das ist alles meine Unterschrift, da geht kein Weg an mir vorbei. Und das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, die ich eben auch sehr, sehr gern mache. Und die letztendlich auch Weiterentwicklung ist aus dieser Kümmererarbeit vor Ort. Aber die bleibt mir ja zum Glück auch. Ich bin ja auch weiterhin Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Und das sind eben die Themen, die uns weiterhin hier im Kreis bewegen, ganz vorne auf der Agenda. Und
kommen wir mal gleich noch dazu. Ich will noch ein bisschen was zu unserer Partei auch fragen. Franz Müntefering hat gesagt, Opposition ist Mist. Du bist in Mainz seit Beginn Oppositionsabgeordneter. Wie lange kann man Mist mitmachen?
Den Mist machen wir als CDU Rheinland-Pfalz schon 30 Jahre mit. So lange regiert nämlich die SPD in Rheinland-Pfalz. Aus meiner Sicht ist das mittlerweile wirklich dramatisch, weil die ganze Ministerien halt mittlerweile alle so getrimmt sind, dass es alles nur in eine Parteirichtung geht. Und wenn gerade die Kommunen sich beschweren, ich meine, du erfährst es ja auch leidvoll, wenn Förderungen wirklich mager ausfallen oder wie die Kommunalfinanzen aussehen, wenn die Kommunen dann aufschreien, dann wird es von der Landesregierung in der Regel abgetan und uns passiert dann halt nicht viel. Deshalb ist tut der Demokratie immer einen Wechsel gut. Und wenn 30 Jahre immer die eine und dieselbe Partei regiert, ist das, glaube ich, für die Demokratie nicht wirklich gut. Und das sehe ich eben auch in Mainz. Opposition ist Mist, klar, man kann relativ wenig gestalten, aber man hat die ein oder andere Erfolge, die man auch so vorweisen kann, weil es einem dann ab und zu auch mal gelingt, die Regierung zu treiben. Und
Also müssen wir gucken, dass die CDU besser wird, ne? Dass er auch von den Leuten gewählt wird. Freust du dich über den Friedrich Merz oder hättest du gerne einen Vorsitzenden des 21. Jahrhunderts gehabt?
Schätze provokant die Frage. Ich bin und war ein großer Fan vom Friedrich Merz, einfach von seiner gesamten politischen Ausrichtung. Was mir aber einfach in den letzten Jahren nicht so gefallen hat, war halt dass er so ein bisschen von der Seitenlinie angefangen hat, so ein bisschen Schiedsrichter zu spielen und sich da auch in gewisse Dinge einzumischen, auch ja, mit den ein oder anderen Wortmeldungen, die sehr unglücklich waren, insbesondere noch seine zwei parteiinterne Niederlage. Und deshalb bin ich jemand, der Friedrich Merz so nicht gewählt hat auf deine Parteitage, weil ich eben für die CDU der Meinung war, dass es jemand wie die Annegret Kramp-Karrenbauer besser kennt und die CDU auch, sagen wir mal, eher auf diesen Mittekurs bringen kennt. Ich bin jetzt aber im Nachhinein sehr glücklich über dieses Wahlergebnis, weil es sehr, sehr eindeutig ist. Wir haben zwei Drittel Wahlbeteiligung gehabt unter alle CDU-Mitglieder. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und das Ergebnis, dass über 2/8 dieser wählenden Mitglieder sich für den Friedrich Merz ausgesprochen haben, ist ein sehr, sehr klares Zeichen. Das heißt, die CDU ist jetzt auch wieder geschlossen. Die CDU hat einen klaren Vorsitzenden, der unumstritten ist. Und der wird jetzt die Linie auch weiter vorgeben. Und deshalb bin ich unterm Strich dankbar, dass es genau so ausgegangen ist. Und für mich ist der Friedrich Merz jetzt Kenner, der mit 70 nochmal als Kanzler kandidiert. Ja, ich glaube, da brauchen wir einfach wieder Erneuerung. Aber einer, der die Partei jetzt auf Kurs bringt und dann sich dafür einsetzt, wirklich auch jemanden zu präsentieren, der oder die, es geht ja auch vor allem darum, mehr Frauen auch in die Politik zu bringen, die dann wirklich auch wieder die CDU so repräsentiert, dass man in der Lage wäre, eine neue Bundesregierung zu stellen oder eine neue Kanzler, Kanzlerin zu stellen. Ich glaube, das ist jetzt vor allem die Aufgabe von Friedrich Merz und dort dafür hat er ein starkes Mandat, ein starkes Votum gekriegt.
Ich bin sehr überrascht, wie klug er jetzt agiert hat, seit dieses Mandat auf dem Tisch liegt. Ich finde auch, das Kind was gäbe. Befriedung der Partei, hast du schon gesagt, ist sicher die erste Aufgabe. Aber Wahlen wären in der Mitte gewonnen. Ne? Das, glaube ich, ist die Erkenntnis der letzten Jahre, auch des Jahres 2021. Und insofern, wo stehst du in der CDU? Jetzt wäre ich natürlich sage, in der Mitte. Es gibt immer diese Lager-Diskussionen, links, Mitte, rechts, konservativ, national, sonst wie, ökologisch, vor allem ein bisschen.
Ja, es gibt ja den schönen Spruch, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Deshalb ist es einfach auch wichtig, dass man klare Positionen hat und sich zu denen auch bekennt. Aber ich glaube, dieses Lager-Denken ist ein Stück weit überholt. Ich bin einer, der sich eben sehr stark für Wirtschaftspolitik interessiert, der da eben auch sagt, jawohl, man braucht ein Stück weit ein liberaler Flügel, der eben auch darauf guckt, dass man in Deutschland auch wirklich wirtschaften kann, dass die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auch stimmen. Gleichzeitig bin ich einer, der sich aber auch sehr für soziale Themen engagiert, beispielsweise die Bildungspolitik. Also das liegt mir wirklich ganz arg am Herzen, wie unsere Schulen ausgestattet sind. Und zwar nicht nur technisch, sondern vor allem eben auch mit Lehrern. Ja, und da sehe ich massive Defizite, umso mehr man hinter die Kulisse guckt, umso schlimmer wird es eigentlich. Und das alles wird nur kläghalten durch die Landesregierung, indem die Beamte letztendlich durch die ADD, ich will es nicht sagen, bedroht werden, aber denen werden klipp und klar gesagt, wenn ihr euch öffentlich äußern, dann müssen damit personalrechtliche Konsequenzen rechnen. Und das schreckt eben viele Lehrkräfte auch davor ab, sich öffentlich zu äußern und die Situation tatsächlich zu beschönigen. Und das sind eben Situationen, die mich auch stören in der Politik und weshalb ich so auch weiter vorgehe. Also das heißt, wo stehe ich? Natürlich irgendwo Mitte drin, aber mit dem klaren Kompass im Hinblick auf Bildungspolitik, mit dem klaren Kompass auch im Hinblick auf Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, ich bin auch eher so ein Stück weit ein Konservative in der Union, was Werte angeht. Aber das heißt nicht, dass man althergebracht ist, sondern wir müssen uns als Union wirklich auch ein Stück weit dran messen lassen, dass wir das vertreten, was traus die Leute auch wenn. Und da hat beispielsweise das Thema Klimawandel einen ganz anderen Stellenwert gewonnen. Und da bin ich einer, der das auch in der Partei massiv vorantreibt. Wir müssen da einfach auch althergebrauchte Positionen überwinden und müssen uns dafür einsetzen, dass es halt schneller geht, klimaneutral zu werden. Und zwar auf der untersten Ebene, wie in der Verbandsgemeinde, Klimaschutzmanager eingestellt, Matthias, auf Kreisebene genauso. Und im Land machen wir auch entsprechende Gesetze, die allerdings nicht weit genug gehen. Beispielsweise hilft es nichts, dass alle die Grünen in der Regierung sind, wenn dann unterm Strich entsprechend die Politik gemacht wird. Ein konkretes Beispiel will ich nennen. Die Landesliegenschaften im Landkreis, ja, also Gebäude, die dem Land kehren und wo das Land verantwortlich ist. Von denen, ich glaube 14 oder 15 gibt es im Landkreis, ähnliches hat Photovoltaik auf dem Dach. Ähnliches. Und das sind halt die Sachen, da helfen grüne Sonntagsräte nicht aus, da muss das Land auch liefern. Und das Land liefert halt nicht, das tut nur grüne Farbe an Fassade machen. Und das ist halt so ein Punkt, der mich danach stört und wo ich sage, da können wir als CDU und müssen wir als CDU auch den Finger in die Wunde legen.
Ja, liebe Zuhörer, wir haben einen weiteren Gast, eine junge Frau, 30 Jahre alt, also 10 Jahre jünger als Martin, 20 Jahre jünger als ich, ebenfalls Mitglied der CDU, sicher auch hineingewachsen in den schwarzen Haufen, die aktuelle Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Rülsheim, Lisa Duddenhöfer. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Was hat dich als Gattetänzerin und Fastnachterin der Rilsheimer Stecher in die Kommunalpolitik gebracht?
Tja, gut, das können wir es vergleichen. Fasching und Kommunalpolitik ist ähnlich ab und zu, aber ja, tja, manchmal frage ich mich auch, wie ich in Kommunalpolitik Politik kam, beziehungsweise ob das immer so von Vorteil ist, weil es schon relativ zeitintensiv und das ein bisschen so nebenher zu machen und man will ja auch, ich nenne es mal fundierte Entscheidungen treffen, schwierig, aber es hat bei mir auch angefangen wie bei Martin in der JU, bei mir war es die Ros. Ich kann mich noch daran erinnern, wo mich mein Vater sogar in jungen Jahren in die Ros zu der ersten Vorstandssitzung der Jungen Union gebracht hat und da hat es letztendlich dann angefangen, irgendwann Mitgliedwoche, Vorsitzende der Jungen Union und dann in die CDU geschlüpft und irgendwann saß ich dann auch hier im Ratssaal drin.
Was sind für euch im Ortsverband Rülsheim der CDU aktuell die wichtigsten Themen?
Naja, es gibt einen ganzen Blumenstrauß, der ja also auch für Rilse wichtig ist, von für die Vereine über Festwiesehaus, Neubaugebiet, Gewerbe und so weiter. Aber was auch für dieses Jahr sehr wichtig ist, ist das Thema Kinder und Jugendliche, gerade im Thema Kita-Gesetz, was ja auch von Menz kam, du kennst sich ja Martin bestens aus, was ja auch für die Kindergärte verschiedene Auswirkungen hat. Grundschule ist ein Thema, da ist ja gerade in Rilse jetzt die Grundschule zu Gläs, es soll eine Sanierung stattfinden und da werden auch dieses Jahr ganz viele Entscheidungen getroffen werden müssen, wo auch unserer Meinung wirklich auch wichtig sind.
Ihr seid ja einer der erfolgreichsten Ortsverbände der CDU in den vergangenen Jahrzehnten. Zahlreiche Bürgermeister, Landtagsabgeordnete. Seit 20 Jahren ist der Landrat Mitglied dieses Ortsverbandes. Wie ist du als junge Frau an der Spitze zu stehen?
Tja, der Vergleich, wie es mit dem Mann jetzt wäre, habe ich jetzt leider nicht die Erfahrung machen dürfen. Aber also ich habe mich sehr gut aufgenommen gefühlt und auch gerade das Netzwerk ist wichtig, wo man dann auch nutzen kann. Und ich glaube, da gab es nie ein Problem, dass ich jetzt jung und Frau bin. Hinten dran braucht man natürlich ein starkes Team, was so die Vorstandschaft dann hinter M steht. Und ich glaube, da war ich nie benachteiligt und habe irgendwelche Probleme gehabt.
Frauen sind in der CDU, in der Kommunalpolitik allgemein, vielerorts Mangelware. Woran liegt das deiner Auffassung nach?
Tja, schwierig. Ich glaube, das sind mehrere Punkte. Also einmal, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist relativ zeitintensiv, so ein bisschen mit nebenher, wenn man noch voll berufstätig, Ausbildung, Studium oder was auch immer macht und dann auch noch Familie vielleicht hat, ist das schon... Ach, ovens, gerade die Veranstaltungen oder Sitzungen wahrzunehmen, schon ein bisschen schwer, das zu kombinieren. Was jetzt an den letzten Jahren natürlich jetzt auch teilweise mit Online-Sitzungen, auch in der Vorstandschaft möglich ist, macht das alles einfacher. Ja, ich glaube, das Interesse ist bei Frau Baudot. Das würde ich mal sagen. Und es ist auch wichtig, dass Frauen in die Positionen kommen, weil auch mal dann ihre Meinungen, mitgenommen werden sollen und ohne uns Frauen wäre es ja doch schon ein bisschen langweilig.
Ja, ich glaube, dass man an der Stelle auch nochmal die Kommunalpolitik auf die heutige Generation abbilden muss. Ja, wir haben im Arbeitsleben große Diskussionen, die dann heißt Work-Life-Balance. So, und eigentlich geht es, wenn wir gesellschaftlich unser ganzes Ehrenamt erhalten wollen, geht es nicht nur um Work-Life, sondern es geht um Work-Life-Ehrenamts-Balance, wenn man so will. Ja, und dazu zählt eben auch die Politik. Das heißt, man müssen es eben auch schaffen, engagierte Leute, engagierte Frauen, kompetente Leute eben an die Politik zu binden. Übrigens nicht nur an die Politik, sondern ans gesamte Ehrenamt. Ja, da zählen vor allem unsere Vereine auch dazu. Aber da gibt es halt mittlerweile tatsächlich insofern Hinderungsgründe, als dass man halt sagt, naja gut, ich muss versuche, Familie und Beruf irgendwie unter den Hut zu bringen. Und dann muss ich noch versuche, Ehrenamt unter den Hut zu bringen. Da hat sich einfach die Einstellung auch in unsere Generation geändert. Das, was für die Generation 60 plus oder 70 oder 80 plus gar so richtig Pflichterfüllung war, wo es Käse hat, jawohl, als allererste Verein und nachher gehe ich vielleicht noch schaffe und Familie kommt dann auch noch irgendwie mit dazu. Das hat sich jetzt in unsere Generation deutlich verändert. Und deshalb fällt es ganz, ganz viel eben auch deutlich schwerer, diese Ehrenämter auszufüllen und auszuüben. Und viele schrecken eben auch vor der vielen Arbeit zurück. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir das stärker miteinander vereinbaren können, wie auch beispielsweise die Hauptamtliche in der Politik oder auch in Vereinsstrukturen, die Ehrenamtliche besser unterstützen können, wo vielleicht auch gewisse Rahmenförderungen seitens der Landes- oder Bundespolitik nochmal anders erfolgen müssen, damit dieses Work-Life-Ehrenamts-Balance eben besser miteinander zurechtkommt. Und da sehe ich jetzt halt gerade insbesondere in meiner Generation und in den folgenden Generationen einfach ein großes gesellschaftliches Problem auf uns zukommen, weil unsere Gesellschaft, unser öffentliches Leben, unser kulturelles Leben, das lebt vom Ehrenamt. Und wenn wir es nicht schaffen, eben den ehrenamtlichen Art der Rücke frei zu halten, dass sie genau den Job machen können, den sie gern machen, den sie auch machen, wenn, wo sie die Kompetenz dazu hätten, das auch auszufüllen, aber sagen, das geht nicht, weil ich im Job über alle Maße gebraucht wäre und weil meine Familie mich auch braucht, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, da sind kluge Ideen jetzt gefragt, genau die Dinge wieder in Einklang zu bringen.
Ja, Lisa, du hast eben schon gesagt, was im Moment wichtige Rilsamer-Themen sind, quasi die, wenn man so will, Aufgabenliste der Verbandsgemeindeverwaltung auch aufgeführt. Ne? Kinderbetreuung, wir müssen fast jeden Kindergarten erweitern und anbauen, dass das Kindergartengesetz umgesetzt werden kann. Ihr habt als CDU Rilse schon sehr früh das Thema Schulbau in den Mittelpunkt gerückt. Da geht es jetzt halt voran und weiter. Was sind noch Themen, wo er sagen, da müsste man noch stärker die Meinung der Frauen berücksichtigen. Du hast auch gedeutet, Frauen haben manchmal noch mal andere Positionen wie Männer.
Ja, also gut, naheliegen logischerweise die zwei Punkte, die du schon gesagt hast, im Bereich Grundschule, Kita. Aber ich denke auch in so allgemeinen Verwaltungsthemen, denken doch vielleicht Frauen ein bisschen anders da, dass man die Punkte da aufnimmt. Vereine ist auch ein wichtiges Ding. Jetzt kommt ja auch das Thema Festwiesenhaus, wo was passieren muss.
Muss neu gebaut werden, ne? Genau. Das Festwiesenhaus.
Und, genau, da sind wir jetzt in der Planung, wie das jetzt tatsächlich mit Ausschreibung und so weiter europaweit. Ich glaube, es gibt keine Fälle, wo man sagt, die Frauen sind da jetzt nicht wichtig.
Gibt es Not- oder Online-Phasen noch bei der Stecher das Jahr?
Tja, wir haben ja alle gehofft, dass man nur letztes Jahr eine Online-Prunksitzung oder sozusagen Phasennacht machen gemusst haben, wie auch immer. Jetzt haben wir den Genuss dies Jahr wieder. Also es wird ein paar Dinge per Video online tatsächlich wieder geben, aber natürlich ist es schade. Und wir hoffen ja alle, dass es jetzt bald ein Ende hat. Und vielleicht, so ist es ja auch eine Planung, können die Stecher dann in dem Fall im Ende Mai, Mitte Mai vielleicht da ein bisschen was tatsächlich in Präsenzzeichen. Was machen die Fasnachter, die Wasserhinkle?
Ach, die Wasserhinkle, die sind irgendwie noch im Winterschlaf. Ne? Wenn es so richtig kalt ist, dann bewegen die sich nicht viel. Ne? Dann halten sie sich im Unterholz und überlegen, was sie machen. Die Wasserhinkle haben die Hoffnung gehabt, dass man Stationenphasennacht machen kann im Freien. Aber dort noch sieht es gerade nicht aus. Ne? Also wird man nochmal neue überlegen müssen. Aber so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen sind wir halt alle im Markt getroffen, ne, und angeschlagen, weil man halt gedacht hat, das Jahr geht es wenigstens wieder so mit 200 Leuten in der Halle, ja. Dass es jetzt so wird, das haben wir alle, ehrlich gesagt, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Worauf tätst du dauerhaft eher verzichten, auf Bütterrede oder auf Gattetanz?
Oh Gott, das ist jetzt eine Fangfrage. Also dann, da ich ja wirklich eher auch ein Teamplayer bin, würde ich, glaube ich, dann auf Büderett verzichten und lieber Gardedanz, weil man da mit mehr Personen oder so in der Gruppe ist, als nur zu zweit. Es gibt für und wieder.
Und worauf tät dauerhaft eher verzichten? Auf Gemeinderatssitzungen oder auf Prunksitzungen?
Na, manche Gemeinderatssitzungen sind wie Prunksitzungen.
Sehr gut. Vielen Dank, liebe Lisa. Lieber Martin, du bist nicht nur Mitglied des Landtags, sondern immer noch Mitglied im Verbandsgemeinderat und im Kreistag. Übrigens mit der Lisa und mir zusammen, da haben wir schon die lustigsten Sitzungen miteinander erlebt und uns gefragt, wer da was gerade wieder zu bemängeln und zum Besten zu geben hat. Du bist im Kreistag der Mehrheitsführer der CDU-Fraktion in einer Koalition mit Grüne und Freie Wähler. Was sind denn die wichtigsten kommunalpolitischen Ziele aktuell des Abgeordneten Brandl?
Ja, da gibt es die große Kreisthemen, die natürlich heißen, dass wir unsere Schule weiter auf Vordermann bringen. Wir haben ja in den letzten Jahren weit über 100 Millionen Euro verbaut im Landkreis, um die Schule zu modernisieren, um die Infrastruktur entsprechend zu verbessern. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz, ganz zentrales Thema für den Landkreis. Auf der anderen Seite gibt es eben auch so Herzensthemen, die wir vorangetrieben haben. Zum Beispiel das Thema Schwimmen lernen. Ja, das war ein Punkt vom Landrat und von mir, wo wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, dass es immer weniger Schwimmunterricht gibt. Und da bin ich jetzt schon stolz drauf, dass wir in den letzten 3 Jahren das von der Idee zu einem konkreten Programm jetzt realisiert haben. 500.000 Euro gibt es jetzt im Haushalt jedes Jahr, um letztendlich die Schwimmfähigkeit zu fördern. Das heißt, mehr Schwimmunterricht für die Kinder und Jugendliche voranzutreiben. Und das sind eben, ja, das Ende ist so ein bisschen Pflicht, dass man wirklich sagt, jawohl, man saniert die Schule, man geht an die Infrastruktur und das andere ist halt Kür, wo man dann sagt, man muss auch nochmal sich wirklich Gedanken machen, was ist da nebenher wichtig, neben deine originäre Aufgabe vom Landkreis. Und da bin ich froh, dass man da wirklich auch im Kreis an einem Strang ziehen und genau die Dinge dann auch realisieren.
Das trifft ja auch auf mein Wahlprogramm zu, was du gerade gesagt hast. Auch dort finden sich zum Thema Schule Schwerpunkte. Ich will moderne Schule für die Verbandsgemeinde Rilse. Modern, was ist das? Das sind Schulen, die bestens ausgestattet sind, auch mit Online- und digitale Medien, Online-Möglichkeiten zum Unterricht. Wir werden den Digitalpakt Schule umsetzen. Aber, und das ist, glaube ich, noch das viel größere Thema, Generationenaufgabe. Wir müssen alle 4 Schulgebäude fit machen für die nächsten Jahrzehnte. Die Lisa Dudenhöfer hat es vorher angesprochen, für Rilse gibt es jetzt einen eigenen Planungsprozess, weil man weiß, dass ganztags Rechtsanspruch kommen wird im Grundschulbereich. Das hat natürlich auch Auswirkungen aufs Raumprogramm. Wir müssen auch in Hürth, wo die zweitgrößte Grundschule unserer Verbandsgemeinde ist, zukunftsfähig sein. Und in den 2 kleineren Grundschulen, Lehmersche und Kurt, geht es auch darum, dass man die Ganztagsbetreuung, die Mensa, Multifunktionsräume, dass man diese Dinge verbessert. Wir haben einen Schulentwicklungsplan gemacht, der das schon anstößt, der uns schon die Hausaufgabe quasi nennt und aufzeigt. Aber das müssen die Umsetzung gehe und es ist wirklich eine große Brocke für die nächsten 8 Jahre, um die ich mich hier bewerbe. Und da will ich aber mit ganzer Kraft mich dafür einsetzen. Ich war ja mal Lehrer, insofern schlägt mein Herz immer noch für den Schulsektor. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir gut ausgestattet sind, aber wir können eben hier auch noch besser werden und vor allem die Gebäudeinfrastruktur, die muss zukunftsfähig werden. Stichwort Kinderbetreuung. Auch hier, die Gemeinde machen, was sie tun, was sie können. Mit großem Aufwand versuchen wir jetzt, das neue Kindergartengesetz umzusetzen. Übrigens, die Finanzierung des Landes, Martin, die ist desaströs. Ne? Du hast gesagt, ganz wenig Zuschuss. Aber am Ende ist das neue Gesetz natürlich von Vorteil für viele Eltern. Das muss man ganz klar sagen. Also müssen wir uns anstrengen, dass wir so schnell wie möglich hier in die Umsetzung kommen. Wir haben aber leider in der ganzen Verbandsgemeinde keine Plätze für unter 2-Jährige. Das liegt nicht daran, dass die Gemeinde das nicht wenn, sondern sie müssen eben immer ihre Pflichtaufgabe erfüllen, sie müssen immer den Rechtsanspruch abdecken und kommen nicht weiter. Deshalb will ich für die nächsten Jahre etwas ganz Neues probieren, ein Kindergarten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde, um einfach hier mehr Flexibilität zu kriegen, größere Anzahl an Plätzen anbieten zu können, vielleicht ein Waldkindergarten, ja, der von Rilse noch Hert, noch Lehmersche, noch Kurt zieht und dann würde im Endeffekt die Möglichkeit bestehen, dass die eigentliche Kindergärten der Ortsgemeinde Plätze frei hätten, auch mal für unter 2-Jährige, achtmal für flexiblere Öffnungszeiten. Das wäre ein gemeinsames Ziel und dafür werbe ich, dass wir das in den nächsten Jahren gemeinsam in Angriff nehmen und ausprobieren können. Und schlussendlich, Stichwort Jugendarbeit, ich will, dass wir 4 Jugendtreffs in 4 Orten haben. Das ist nicht ganz einfach, die personell auszustatten. Das wird mit dem momentanen Personal auch nicht gehen. Und ich will einen Jugendscout für die Vereinsarbeit. Ihr habt schon angesprochen, wie wichtig das Ehrenamt in die Vereinsarbeit in der Zukunft ist. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Vereine Jugendarbeit in ihrem Selbstzweck erkennen und nicht nur auf Nachwuchssicherung achten, sondern wirklich sehen, dass sie dort mit den Jugendlichen einen großen Gefallen tun, wenn sie aktive Jugendarbeit machen. Und da die Begleitung für die Vereine, Unterstützung, das tut, glaube ich, gut und hilft, dass man dann auch die Jugendarbeit, die offene und auch die gebundene Jugendarbeit nach vorne bringen. Das sind so 3 wichtige Punkte, die mir Herzensanliegen sind. Und natürlich können auch Kinder in der Verbandsgemeinde Rilze zu wenig schwimmen. Ja, deshalb müssen auch wir gucken, dass im Grundschulalter die Kinder Bewegung im Wasser lernen und dort herangeführt werden, um dann an der weiterführenden Schule dann auch das fortsetzen zu können. Auch das findet man in meinem Wahlprogramm und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese 3 Themengebiete, Schule, Kinderbetreuung und Jugend eben ganzheitlich und umfassend versucht, auch auf Verbandsgemeindeebene nach vorne zu bringen.
Siehst du, da habe ich gedacht, dass bei den Wasserhinkel, das Schwimmer, Kinder da direkt in der Wiege mit angelegt ist. Am Fliegen müssen wir vielleicht noch ein bisschen iver, aber klar, auch verlämmerisch ist das Thema Schwimmen lernen. Genauso Thema wie für uns Hochuferrilzimmer. Aber deshalb, das bringen wir ja an der Stelle dann wieder ein Stück weit noch vorne.
Lieber Martin, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wärst lieber, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz oder Ortsbürgermeister von Rilze?
Ach, das ist natürlich jetzt auch wieder so eine von Matthias seine typische Frankfurter, aber ich glaube, als Ministerpräsident kennt man natürlich wirklich viele dieser Rahmenbedingungen verändern, sodass ein Ortsbürgermeister in Rilze es auch einfacher hat, hier Dinge zu gestalten und umzusetzen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht derjenige, der anstrebt, Ministerpräsident zu werden. Ich bin ganz glücklich, dort mit Abgeordneter sei zu dir, für meinen Landkreis vertreten zu dir, für letztendlich auch meine Heimatgemeinde und Verbandsgemeinde vertreten zu dürfen. Und bin da ein großer Streiter und Kämpfer, eben für unser Interesse und bring die Dinge auch auf die Tagesordnung, die ich einfach für ungerecht und unfair halt. Und das macht mir Spaß und das will ich auch ja, einfach weitermachen und ja, den Finger dort in die Wunde legen, wo es eben Dinge auch zu thematisieren gibt, sei es bei der Feuerwehr, sei es bei der Kindergärte, sei es bei der Schule oder auch in der Wirtschaftspolitik. Und das sehe ich als meine Aufgabe für unsere Heimat.
Wünsche geht ja auch nicht, ne? Denn die Bürgerinnen und Bürger wählen. Und das ist auch gut so, das ist die Grundlage unserer Demokratie, für die wir uns an und jeder an seinem Platz mit aller Kraft einsetzen. Vielen Dank, Lisa Duttenhöfer und Martin Brandl. Das war eine weitere Folge von Matthias Schad trifft. Demnächst mehr auf diesem Kanal. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Jo, danke Matthias. Alles Gute.